Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Nach meinem Tod werde ich Rosen vom Himmel regnen lassen. Mit diesem Zitat der heiligen Therese von Lisieux begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung ganz herzlich. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Wer diese großartige heilige Therese von Lisieux ist, die bereits nach 100 Jahren nach ihrem Tod im Jahr 1997 von Papst Johannes Paul II. Zur Kirchenlehrerin ernannt wurde, erfahren wir heute von Frau Anne-Françoise Vatter. Vorab möchte ich kurz Frau Anne-Françoise Vatter vorstellen. Frau Vatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannten Schulen der Anbetung initiiert, die international stattgefunden haben. Frau Vatter hält Vorträge ebenso über diverse Heilige und eventuell ist Ihnen, Frau Vatter, von verschiedenen Sendungen, unter anderem der zehnteiligen Sendereihe der Schule der Anbetung auf Radio Gloria bekannt. Und heute spricht sie zur großartigen Kirchenlehrerin der heiligen Therese von Lisieux. Und so begrüße ich Frau Anne-Françoise Vatter bei Radio Gloria ganz herzlich und ich übergebe gerne das Wort Frau Vatter und begrüße Sie natürlich bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, guten Tag, Frau Marti. Also ich freue mich auch, über Therese reden zu dürfen, denn ich habe sie sehr gern, wie die meisten Menschen, die Therese kennen. In seiner ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, zitierte Papst Benedikt XVI. Folgenden Satz aus dem ersten Brief des Johannes. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und wir haben der Liebe geglaubt. Und dieser Papst nannte diesen Vers eine Formel der christlichen Existenz. Und die kleine Therese ist für Millionen von Menschen das Vorbild schlechthin einer solchen christlichen Existenz. Denn sie hat zwar von Kindheit an sehr viel Leid erfahren, aber sie hat immer erstens die Liebe Gottes erkannt und sie hat nie aufgehört, an diese unendliche Liebe zu glauben. Hans Urs von Balthasar nannte das Leben der jüngsten Kirchenlehrerin ein lebendiges Evangelium. Und dieses Leben eben wollen wir uns nun zusammen anschauen. Es ist ein kurzes Leben, denn Therese starb bereits mit 24 Jahren an Tuberkulose. Mit vollem Namen heißt sie Marie-Françoise Thérèse Martin. Und sie wird am 2. Januar 1873 in Alençon in der Normandie geboren. Ihre Eltern, Louis Martin und Zélie Guérin, die wollten beide ins Kloster gehen eigentlich, aber beide wurden abgelehnt. Gott hatte andere Pläne mit ihnen. Beide waren erfolgreiche Geschäftsleute. Louis hat ein Juweliergeschäft und Uhrmachergeschäft, während Zélie, die eine begabte Spitzenklöpperin war, mehrere Frauen beschäftigte und zusätzlich die Erziehung ihrer Kinder sorgfältig und liebevoll übernahm. Diese lebenstüchtige Frau schreibt, für mich waren die Kinder der schönste Lebensinhalt. Darum wollte ich auch viele bekommen, um sie für den Himmel zu erziehen. Das Ehepaar hatte bereits 4 Töchter. Marie, Pauline, Leonie und Céline. Und leider waren 4 weitere Kinder im Kleinkindalter gestorben. Und deshalb, als die 41-jährige Céline mit Thérèse schwanger ist, hat sie viele Albträume und sie hat Angst, auch dieses Kind zu verlieren. Aber dieses Kind ist kräftiger als die anderen. Und deshalb half oft Céline, dass sie endlich einen Sohn bekommt. Aber das ist wieder ein Mädchen. Und sie bekommt den Namen der davor verstorbenen Tochter Thérèse. Aber diese Thérèse ist kräftig, sie wiegt fast 3 Kilo. Und am Anfang geht alles gut, aber nach 2 Monaten fängt sie an, nicht mehr zu wachsen. Sie will nichts mehr trinken, sie verweigert die Brust, aus der Flasche trinkt sie kaum. Und das Kind wird sterben. Deswegen ordnet der Arzt, dass sie sofort zu einer Amme geht. Und so bringt die Zélie ihre kleine Tochter zu Rose Taillé, in einem Dorf 8 Kilometer von Besançon, von Alençon entfernt. Und die kleine Thérèse, die bisher jede Nahrung verweigert hatte, die stürzt sich auf die Brust von Rose und trinkt fast 2 Stunden lang, schläft ein und als sie aufwacht, lächelt sie und ist geheilt. Aber Das bedeutet, dass von nun an Therese von ihrer Mutter getrennt ist. Sie bleibt bei Rose, bis sie 15 Monate alt ist. Da kommt sie in die Familie zurück. Aber das bedeutet wieder eine Trennung für das Baby, dieses Mal von ihrer Amme. Aber sie ist zu jung, um bewusst Erinnerungen an diesen Trennungen zu haben. Deshalb kann sie schreiben: Mein Leben lang gefiel es dem lieben Gott, mich mit Liebe umzugeben. Meine ersten Erinnerungen sind schon erfüllt mit Lächeln und zarten Liebkosungen. Und ich glaube, diese gütige und zärtliche Liebe ihrer Eltern, ihrer Schwestern, das ist eine Grunderfahrung von Therese. Und das wird natürlich ihr Bild von Gott prägen. Therese ist ein fröhliches, kluges Kind, das mit 18 Monaten schon gut sprechen kann. Sie ist sehr lebhaft. Sie hat Angst vor nichts, zum Beispiel auf der Schaukel. Es ist sie nie hoch genug. Ihre einzige Angst ist davor, von der Mutter getrennt zu sein. Sie weicht nicht von ihrer Seite, denn die Trennung hat natürlich Spuren hinterlassen. Therese liebt ihre vier großen Schwestern, aber ihr Ideal, das ist Pauline. Schon mit 2 Jahren will sie so sein wie Pauline. Und oft hört sie sagen, dass Pauline später Ordensschwester sein wird. Ohne recht zu wissen, was das bedeutet, dachte ich, auch ich werde Klosterfrau. Das ist eine meiner frühesten Erinnerungen und nie habe ich seither meinen Entschluss geändert. Sie versteht sich wunderbar mit der sanften Celine, die fast 4 Jahre älter ist als sie. Und Therese hat ein goldenes Herz, sie ist zärtlich und aufrichtig, aber sie hat auch entsetzliche Wutausbrüche. Ihre Mutter schreibt über sie: Ihr Geist ist dem von Celine überlegen, aber sie ist viel weniger sanft und vor allem besitzt sie einen fast unüberwindlichen Eigensinn. Wenn sie Nein sagt, kann nichts sie zum Nachgeben bringen. Sperrte man sie einen Tag lang in den Keller, würde sie lieber dort schlafen, als Ja zu sagen. Und wir werden sehen, dass wie Therese diese Charaktereigenschaften mit voller Entschiedenheit dann später für das Gute einsetzen wird. Sie erinnert sich: Oh, wahrlich, alles lächelte mir auf Erden zu. Ich fand Blumen auf Schritt und Tritt und mein glückliches Naturell trug ebenfalls bei, mir das Leben angenehm zu machen. Doch ein neuer Abschnitt sollte für meine Seele anbrechen. Ich sollte durch den Schmelztiegel der Prüfung gehen und schon als Kind leiden lernen, um desto früher Jesus dargebracht werden zu können. Als Therese 4 Jahre alt ist, erkrankt ihre Mutter an Brustkrebs. Therese und Celine müssen immer wieder durch eine Nachbarin außer Haus betreut werden. Therese schreibt: Alle Einzelheiten der Krankheit unserer geliebten Mutter sind meinem Herzen noch gegenwärtig. Und über den Tag, als ihre Mutter starb, schreibt sie: Ich entsinne mich nicht viel geweint zu haben. Ich sprach mit niemandem von den tiefen Gefühlen, die ich empfand. Stumm schaute und hörte ich zu. Niemand hatte Zeit, sich um mich zu kümmern. Also wir sehen hier ein 4-jähriges Mädchen, das vollkommen alleine mit ihrer Trauer gelassen wird. Und es hat Folgen. Therese schreibt: Ich muss gestehen, dass seit Mamas Tod meine glückliche Art sich völlig veränderte. Ich, die so lebhaft, so mitteilsam war, wurde schüchtern und sanft über die Massen empfindlich. Ein Blick genügte und ich zerfloss in Tränen. Nach der Beerdigung wirft sich Therese in die Arme von Pauline und sagt: Für mich wird nun Pauline meine Mama sein. Nach Célies Tod zieht die ganze Familie Martin nach Lisieux, denn dort wohnt Isidore Guérin, der Bruder von Célie, mit seiner Familie. Pauline übernimmt die Erziehung von Therese. Sie ist streng, aber liebevoll. Nachmittags geht Therese mit ihrem Papa spazieren. Er nennt sie seine kleine Königin und für sie ist er ihr König. Und jeden Tag besuchen die beide das Heiligste Sakrament in einer anderen Kirche. Und Therese liebt das Land. Alles spricht zu ihrer Seele von der Größe und der Macht des lieben Gottes. Sie liebte es zum Beispiel im Gras zu sitzen und nachts zu denken und sagt: Dann waren meine Gedanken recht tiefsinnig. Und ohne zu wissen, was Betrachten heißt, tauchte meine Seele ein in wahres innerliches Gebet. Dennoch bekennt sie, die Erde erschien mir als Ort der Verbannung und ich erträumte den Himmel. Mit 7 Jahren beichtet sie zum ersten Mal. Und sie ist so klein, dass der Priester sie gar nicht sieht. Also muss sie aufstehen. Und über diese erste Beichte schreibt sie: Als ich den Beichtstuhl verließ, war mir so selig und leicht zumute, dass ich nie zuvor so viel Freude in meiner Seele verspürt hatte. Und sie versucht, so oft wie möglich beichten zu gehen. Als sie 8,5 Jahre alt ist, muss sie in die Schule. Und in dieser Tagesschule verbringt sie, wie sie sagt, die traurigsten 5 Jahre ihres Lebens. Sie ist umgeben von Schülerinnen, die alle älter sind als sie, aber sie sind neidisch, weil Therese trotzdem die Klassenbeste ist. Und abends hilft ihr zwar die Liebe ihrer Familie, aber daheim erzählt sie nichts von ihrem Leid. Und in dieser schweren Phase, sie schreibt, dass sie im Übermaß weinerlich ist, da erlebt sie den nächsten Schock. Ganz zufällig hört sie, wie Pauline ihrer Schwester Marie erzählt, dass sie bald in den Karmel eintreten will. Therese schreibt: Ich wusste nicht, was der Karmel war, aber ich verstand sehr wohl, dass ich im Begriff war, meine zweite Mutter zu verlieren. Na, wie könnte ich meine Herzensangst beschreiben? Es war, als hätte sich ein Schwert in mein Herz gebohrt. In einem Augenblick begriff ich, was das Leben ist. Ich sah, dass es nur Leid und ständige Trennung ist. Ich vergoss bittere Tränen, denn ich verstand noch nicht die Freude, die im Opfer liegt. Pauline versucht, dem jungen Mädchen zu beschreiben, wie das Leben im Karmel aussieht. Sie schreibt: Als ich in meinem Geist alles, was sie mir gesagt hatte, wieder durchging, schien mir, der Karmel sei die Wüste, wo der liebe Gott wollte, dass auch ich mich verberge. Ich spürte dies mit solcher Gewalt, dass in meinem Herzen nicht der mindeste Zweifel war. Es war nicht der Traum eines Kindes, das sich mitreißen lässt. Nein, es war die Gewissheit eines göttlichen Rufes. Ich wollte in den Karmel, nicht um Paulins Willen, sondern für Jesus allein. Als die ganze Familie unter Tränen Pauline in den Karmel begleitet, ist das Herz von Therese von Traurigkeit überflutet. Und es kommt, wie es kommen sollte. Als ihr Vater für 3 Tage nach Paris fährt und sie bei ihrem Onkel bleibt mit Céline, wird sie abends von einem seltsamen Zittern befallen und muss ins Bett. Und kein Arzt weiß, was sie hat. Sie schreibt: Während der Krankheit schien ich fast ständig in einem Wahn befangen zu sein und sagte Worte, die keinen Sinn hatten. Und doch bin ich sicher, dass ich keinen einzigen Augenblick des Gebrauchs meiner Vernunft beraubt war. Ich schien oft in Ohnmacht zu liegen und machte nicht die leiseste Bewegung. Doch hörte ich alles, was zu mich hergesprochen wurde, und kann mich auch noch an alles erinnern. Die Ärzte sind ratlos. Nur ein Wunder kann Therese heilen. Und das Wunder geschieht am 13. Mai. Das ist ein Pfingstsonntag. Die kleine Therese ruft ständig: Mama, Mama. Sie kann nicht damit aufhören. Es ist wie ein Zwang. Und ihre Schwester Marie fleht nochmal die Mutter Gottes an, das Kind zu heilen. Therese schaut die Marienstatue an, die in ihrem Zimmer steht, und erzählt: Plötzlich erschien mir die Mutter Gottes schön, so schön, dass ich nie Schöneres gesehen hatte. Ihr Antlitz atmete unaussprechliche Güte und Zärtlichkeit. Was mir aber bis ins Innerste der Seele drang, das war das bezaubernde Lächeln der seligsten Jungfrau. Ihre Schwester Marie sieht die plötzliche Veränderung im Gesicht von Therese und ruft: Therese ist geheilt! Und tatsächlich verschwindet die mysteriöse Krankheit, so wie sie gekommen war. Und Therese wird das Lächeln der Jungfrau nie vergessen. Später schreibt sie ihrer Cousine: Fürchte nicht, du könntest die Mutter Gottes zu sehr lieben. Niemals wirst du sie genug lieben. Und Jesus freut sich darüber, weil sie seine Mutter ist. Das ist die marianische Theologie von Therese. In 2 Sätzen sagt sie das Wesentliche. In diesem Alter liest sie sehr gern ihre Lieblingsheilige, das ist die Jeanne d'Arc, die Johanna von Orléans. Und auch sie will später eine große Heilige werden. Nun bereitet sie sich auf ihre Erstkommunion und schreibt: Oh, wie wohltuend war der erste Kuss Jesu in meiner Seele. Es war ein Kuss der Liebe. Ich fühlte mich geliebt. Und auch ich sagte: Ich liebe dich und schenke mich dir für immer. Es gab keine Forderungen, keine Kämpfe oder Opfer. Seit langem hatten sich Jesus und die arme kleine Therese angeschaut und verstanden. An diesem Tag aber war es nicht mehr ein Blick, sondern ein Aufgehen ineinander. Und von da an wird das Verlangen von Therese, den lieben Gott zu empfangen, immer größer. Und sie versucht, alle Menschen für die Eucharistie zu begeistern. Sie wird später ihrer Cousine Marie Guérin schreiben: Jesus ist im Tabernakel eigens für dich da, für dich allein. Er brennt von Verlangen, in dein Herz zu kommen. Ja, und das sagt sie auch jedem von uns. Jesus brennt vor Verlangen, zu uns zu kommen. Als Therese 12 Jahre alt ist, wird sie, wie sie sagt, von der schrecklichen Krankheit der Skrupeln befallen. Man muss dieses Martyrium durchgemacht haben, um es recht zu verstehen. Alle meine Gedanken und meine einfachsten Handlungen wurden für mich Anlass zu Verwirrung. Ich fand nur Ruhe, wenn ich alles meiner Schwester Marie anvertrauen konnte. Und eben diese Marie, die für Therese nun unentbehrlich geworden ist, entscheidet sich dafür, auch in den Karmel einzutreten. Ich weiß nicht, hat man damals nicht verstanden, was diese neue Trennung mit der Psyche eines Kindes machen würde? Oder hat man es in Kauf genommen? Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass Therese von nun an beschließt, sich keinerlei irdische Freuden mehr zu gönnen. Sie leidet auch sehr unter ihrer übergroßen Empfindlichkeit, die, wie sie sagt, sie wirklich unausstehlich machte. Alle Vernunftgründen waren nutzlos. Ich vermochte mich nicht, von diesem hässlichen Fehler zu befreien. Aber kann es einem wundern, dass es hier so ging, wenn man bedenkt, wie viele Trennungen sie erfahren hat, wie oft sie verlassen wurde? Aber nun werden wir sehen, wie mit Gottes Hilfe aus diesem verletzten Kind die große Heilige, die wir kennen, geworden ist. Denn für Gott ist nichts unmöglich und das gilt auch für jeden von uns. Therese schreibt: Wenn ich an die vergangene Zeit zurückdenke, strömt mein Herz über von Dankbarkeit angesichts der Gnaden, die mir vom Himmel zuteil wurden. Es ist ein derartiger Wandel in mir vorgegangen, dass ich nicht wieder zu erkennen bin. Aber was war das für ein Wandel und was hat ihn bewirkt? Therese gesteht es selber. Der liebe Gott musste ein kleines Wunder wirken, um mich in einem Augenblick wachsen zu lassen. Und er wirkte dieses Wunder am Weihnachtsfest. In jener Nacht, in der er sich schwach und leidend machte, aus Liebe zu mir, machte er mich stark und mutig. Er legte mir seine Waffenrüstung an und seit jener gesegneten Nacht wurde ich in keinem Kampf mehr besiegt. Im Gegenteil. Ich schritt von Sieg zu Sieg und begann sozusagen wie ein Riese zu laufen. Es war am 25. Dezember 1886, da mir die Gnade zuteil wurde, der Kindheit zu entwachsen, kurz die Gnade meiner vollständigen Bekehrung. Haben Sie die Wahl der Worte gemerkt? Waffenrüstung, Kampf, Sieg. Ja, die heilige Teresa von Avila wollte, dass ihre Karmelitinnen mutige Kämpferinnen sind. Und hier sehen wir, wie eine solche entstanden ist. Ja, aber welches Wunder hat Gott bewirkt? Hat Teresa Erscheinungen gehabt? Nichts dergleichen. Wir sind am Weihnachten, in ein paar Tagen wird sie 14 Jahre alt. Ich lasse sie selber erzählen, damit sie den Unterschied sehen zwischen dem, was sie innerlich fühlt, welche Kämpfe, und was sie nach außen zeigt. Denn von nun an wird sie all ihre guten Taten so machen. Niemand wird von außen etwas von ihren inneren Kämpfen merken. Also, sie erzählt: Wir kamen von der Mitternachtsmesse heim. Als wir nach Hause ankamen, freute ich mich darauf, meine Schuhe aus dem Kamin zu holen. Aber Jesus wollte mir zeigen, dass ich mich von den Fehlern der Kindheit befreien sollte. Er ließ es zu, dass Papa, ermüdet von der Messe, Worte sagte, die mir das Herz durchbohrten. Nun, Gott sei Dank, das ist das letzte Jahr. Celine, die meine Empfindsamkeit kannte und Tränen in meinen Augen sah, sagte mir, geh nicht gleich hinunter, es wäre zu schmerzlich für dich. Aber Therese war nicht mehr die gleiche. Jesus hatte ihr Herz umgewandelt. Ich drängte meine Tränen zurück und eilte die Treppe hinunter. Mein Herzklopfen unterdrückend, nahm ich meine Schuhe, stellte sie vor Papa hin und zog fröhlich alle Gegenstände hervor und sah dabei so glücklich aus wie eine Königin. Papa lachte, auch er war wieder fröhlich und Celine glaubte zu träumen. Zum Glück aber war es süße Wirklichkeit. Die kleine Therese hatte ihre Seelenstärke wieder gefunden, die sie im Alter von 4,5 Jahren verloren hatte und die sie sich nunmehr für immer bewahren sollte. In einem Augenblick hatte Jesus vollbracht, was mir in 10-jähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen, an dem es mir nie fehlte. Also, wenn wir das hören, könnten wir auf die Idee kommen, dass Gott einfach mit dem Finger geschnippt hat und hopp, auf einmal war Therese stark und geheilt. Und wir warten vielleicht darauf, dass Gott etwas Ähnliches für uns macht. Ja, aber ganz so war es nicht. Ein Monat vor ihrem Tod erinnert sich Therese. Heute habe ich an mein vergangenes Leben gedacht, an meinen Akt der Tapferkeit damals zu Weihnachten. Viele Seelen sagen, ich habe nicht die Kraft, dieses oder jenes Opfer zu bringen. Sie sollen doch tun, was ich getan habe, eine große Anstrengung machen. Der liebe Gott versagt nie diese erste Gnade, die den Mut zum Handeln gibt. Danach wird das Herz stark und man schreitet von Sieg zu Sieg. Also hier sehen wir ein wunderbares Beispiel für das Zusammenwirken zwischen der Gnade Gottes und dem menschlichen Willen. Vielleicht wundern wir uns, dass Therese hier von der Gnade ihrer vollständigen Bekehrung spricht. Wieso das? Die war doch schon so fromm. Ja, das war sie. Aber sie war, wie sie sagt, noch gefangen in den Fehlern der Kindheit. Und was ist das? Was ist dieser Fehler? Das Kind zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Er sieht nur die eigenen Bedürfnisse. Und hier liegt eben diese Bekehrung von Therese. Mit Gottes Hilfe schaut sie nicht mehr auf sich, sondern auf die anderen, hier auf den Vater. Sie macht diesen ersten Schritt und dann passiert Folgendes. Ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen, das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen Freude zu machen. Und von da an war ich glücklich. Ja, ihr Herz ist nun bereit für die große Mission, die Gott ihr anvertrauen will. Sie schreibt, Jesus machte mich zum Seelenfischer. Ich spürte ein großes Verlangen, an der Bekehrung der Sünder zu arbeiten. Und Gott nimmt sie gleich beim Wort. An einem Sonntag im Juli passiert ein winziges Ereignis, das sie aber kurz vor ihrem Tod als große Gnade bezeichnen wird. Ein frommes Bildchen rutscht aus ihrem Messbo heraus. Und darauf sieht sie, wie Maria von Magdala zum Fuß des Kreuzes kniet und das Kreuz umarmt. Da ist kein Blut zu sehen, dennoch versteht Therese, dass von nun an ihr Platz unterm Kreuz ist, um das Blut von Jesus aufzufangen und ihn anschließend auf die Seelen auszugießen. Sie schreibt, der Schrei Jesu am Kreuz widerhallte ununterbrochen in meiner Seele, mich dürstet. Und diese Worte entfachten in mir ein unbekanntes, heftiges Feuer. Ich wollte meinem Geliebten zu trinken geben und ich fühlte mich selbst vom Durst nach Seelen verzehrt. Noch waren es nicht Priesterseelen, zu denen es mich hinzog, sondern die der großen Sünder. Ich brannte vor Verlangen, sie den ewigen Flammen zu entreißen. Und die Gelegenheit dafür lässt nicht lange auf sich warten. Und hier liegt schon ein ganz wesentlicher Punkt der Lehre von Therese. Gott gibt ihr eine Erleuchtung und Therese setzt sie sofort um. In die Tat umsetzen, das ist eines der wichtigsten Worte von Therese. Später wird sie ihrer Schwester Leonie schreiben, bete viel für mich, damit ich die Erleuchtungen, die Jesus mir gewährt, in die Tat umsetze. Und das ganze Leben von Therese ist im Grunde ein Umsetzen der Erleuchtungen, die Jesus ihr gibt, meistens im Evangelium. Einige Tage nachdem sie begriffen hat, dass es Jesus nach den Seelen dürstet, hört Therese von einem Mann namens Pranzini. Er hatte 3 Menschen umgebracht und es sah so aus, als ob er ohne Reue sterben würde. Therese schreibt, ich wollte ihn um jeden Preis daran hindern, in die Hölle zu gehen. Also Therese hat einen ganz realistischen Blick der Lage. Sie weiß, dass die Gefahr der Hölle für schwere Sünder sehr wohl real ist. Aber sie weiß auch, dass die Barmherzigkeit Gottes unendlich größer als die Sünde ist und dass Gott sofort bereit ist zu vergeben, wenn der Sünder Reue zeigt und zu ihm zurückkehrt. Also betet sie darum. Sie fängt an, alles Mögliche aufzuopfern. Und sie fleht um Gnade für Pranzini. Aber sie macht auch etwas, das wir vielleicht überlesen könnten. Sie schreibt, wohl wissend, dass ich aus mir selber nichts vermochte, bot ich dem lieben Gott alle unendlichen Verdienste unseres Herrn an und die Schätze der Heiligen Kirche. Das heißt, schon mit 14 versteht Therese, dass sie von sich aus nichts kann, aber dass die Verdienste Jesu ihr gehören und dass sie darüber verfügen kann. Und sie vertraut so sehr auf die Barmherzigkeit von Jesus, dass sie bereit ist zu glauben, dass Pranzini gerettet ist, selbst wenn dieser kein Zeichen der Reue zeigen würde. Aber zu ihrem Trost bittet sie Jesus darum ein Zeichen. Und ihr Vertrauen wird belohnt. In der Zeitung liest sie, dass Pranzini zwar nicht gebeichtet hat, dass er aber, kurz bevor er seinen Kopf in das Loch der Guillotine steckte, sich plötzlich umgedreht hat, das Kreuz des Priesters ergriffen hat und 3-mal die Wunden von Jesus geküsst hat. Therese schreibt, ich hatte das erbetene Zeichen erhalten. Die Lippen meines ersten Kindes hatten sich auf die heiligen Wundmale gedrückt. Seit dieser Gnade wuchs meine Begierde, Seelen zu retten, jeden Tag. Mir war, als hörte ich Jesus zu mir sagen, gib mir zu trinken. Es war ein wahrer Tauschhandel der Liebe. Den Seelen gab ich das Blut Jesu und Jesus gab ich diese Seelen dann zurück. So glaubte ich, seinen Durst zu stillen und je mehr ich ihm zu trinken gab, desto größer wurde der Durst meiner armen kleinen Seele. Also wir sehen hier, wie dieses Mädchen, das bis zur Weihnachtszeit ein schwaches, weinendes Kind war, weil sie so verletzt war, wie sie im Alter von nur 14 Jahren von heute auf morgen zu einer erwachsenen Frau wird, zu einer Braut für Jesus und zu einer Mutter für die Sünder. Eine unglaubliche Wandlung. Ja, man kann denken, dass ihr verwundetes Herz, das sie so sehr nach Trost und Liebe gesehnt hatte, dass dieses Herz eben fähig war, die Sehnsucht von Jesus nach Trost und Liebe zu verstehen. Und sie war bereit, ihn zu trösten. Und genau das will sie in dem Karmel tun. Obwohl ein Eintritt erst mit 16 Jahren erlaubt ist, will Therese unbedingt mit 15 Jahren eintreten. Um die Erlaubnis ihres Vaters zu erbitten, wählt sie den Pfingsttag aus. Und wenn wir diese Szene hören, dann brauchen wir uns nicht mehr wundern, dass Therese nie aufgehört hat, an die Liebe des Vaters im Himmel zu glauben. Sie setzt sich ohne ein Wort neben ihrem Vater. Er schaut sie zärtlich an, drückt ihr Kopf an sein Herz und fragt, was hast du denn, meine kleine Königin? Vertrau mir das an. Unter Tränen gestand ich ihm meine Sehnsucht, in den Karmel einzutreten. Da mischten sich seine Tränen in die meinen, aber er sagte kein Wort, um mich von meiner Berufung abzubringen. Er nicht, aber der Superior des Karmels und der Bischof sind sehr wohl dagegen. Ja, wenn es so ist, dann wird Therese eben zum Papst nach Rom fahren. Und bei einer Audienz sagt ihr Papst Leo der 13., sie werden eintreten, wenn der liebe Gott es will. Und Gott wollte. Der Bischof erteilt seine Erlaubnis und am 9. April ist es dann soweit. Die ganze Familie begleitet sie zum Karmel. Alle weinen bei der Kommunion, nur Therese nicht. Aber ihr Herz klopft so sehr, dass sie glaubt, sich nicht bewegen zu können, als man ihr das Zeichen gibt, zur Klausurtür zu gehen. Hinter der Klausur empfindet Therese einen tiefen Frieden, der sie nie verlassen wird. Nicht einmal inmitten ihrer schwersten Prüfungen. Sie schreibt, bei meinem Eintritt in den Karmel hatte ich keine einzige Illusion. Ich fand das Klosterleben so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Kein Opfer überraschte mich. Und Therese verhält sich in allem so gut, dass die launische Oberin, Mutter Marie de Gonzague, die sehr streng zu Therese ist, der Tante von Therese schreiben kann, dass ihre Nichte alles perfekt macht und dass sie das von einer 15-Jährigen nicht erwartet hätte. Zwei Jahre später bereitet sich Therese auf ihre Profess vor. Diese Einkehrtage bringen ihr keinen Trost. Sie schreibt, gänzliche Trockenheit, beinahe Verlassenheit waren mein Teil. Aber am Morgen des 8. September 1890 fühlte ich mich überflutet von einem Strom des Friedens. Ich fühlte mich wirklich als die Königin und benutzte meinen Titel, um alle Seelen aus dem Fegfeuer zu befreien und die Sünder zu bekehren. Ja, wieder typisch von Therese. Sie spricht nicht von einigen Seelen, sondern von allen Seelen. Leider kann ihr geliebter Papa nicht dabei sein, denn Louis Martin ist geistig schwer erkrankt. Und Therese und ihre Schwester leiden entsetzlich unter der dreijährigen Krankheit ihres Vaters. Als 1894 Louis Martin stirbt, kann Céline, die ihn betreute, endlich in den Karmel eintreten, so wie Therese sich das immer innigst gewünscht hatte. Sie schreibt, ich habe nun keinen Wunsch mehr, außer dem einen, Jesus bis zur Torheit zu lieben. Nur die Liebe allein zieht mich nur an. Jetzt leitet mich nur noch die Hingabe. Ich habe keinen anderen Kompass. Im Januar 1895 gibt ihr Pauline, die seit einem Jahr die Oberin des Klosters ist, also Mutter Agnès von Jésus heißt, sie gibt ihr den Auftrag, ihre Kindheitserinnerungen aufzuschreiben. Und nur innerhalb eines Jahres ist Thérèse damit fertig. Und mitten in dieser Zeit, am 9. Juni 1895, empfängt Thérèse eine ganz große Gnade. Sie schreibt, am 9. Juni dieses Jahres, am Fest der Heiligen Dreifaltigkeit wurde mir die Gnade zuteil, klarer denn je zu erkennen, wie sehr Jesus sich danach sehnt, geliebt zu werden. Und hier müssen wir uns in Therese versuchen zu versetzen. Wir haben gesehen, dass sie schon mit 14 Jahren verstanden hatte, wie sehr Jesus sich nach der Liebe der Menschen sehnt. Sogar nach der Liebe der größten Sünder wie Pranzini. Aber am 9. Juni, bekommt diese Gnade eine ganz neue Dimension. Und es ist wie in einen Geist ausgesungen. Therese sieht einerseits die Ströme unendlicher Zärtlichkeit, die in Jesus eingeschlossen sind und sich auf die ganzen Menschen ausgießen wollen. Und andererseits sieht sie aber auch, wie sehr diese barmherzige, zärtliche Liebe von Jesus überall verkannt und sogar abgelehnt wird. Und dass die Menschen ihr Glück bei den anderen Menschen suchen, anstatt, wie sie sagt, sich in die Arme von Jesus zu werfen und seine unendliche Liebe anzunehmen. Und sie fragt, oh mein Gott, soll deine verschmähte Liebe nunmehr in deinem Herzen verbleiben? Würdest du Seelen finden, die sich deiner Liebe als Brandopfer darbieten würden? Ich meine, dass du sie schnell verzehren würdest. Mir scheint, du wärst glücklich, die Fluten unendlicher Zärtlichkeit, die in dir sind, nicht länger zurückzudrängen. Ja, Therese begreift mit jeder Faser ihres Wesens, dass es der Liebe nicht genügt, Jesus alles zu geben. Man muss sich selbst hingeben. Das Lieben heißt alles geben und sich selbst hinzugeben. Und sie, die bereits alles gegeben hatte, ruft aus, oh mein Jesus, lass mich dieses glückliche Opfer sein. Verzehre dein Brandopfer mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe. Und am 11. Juni, mit der Erlaubnis von Mutter Agnes, weiht sie sich mit Celine, der barmherzigen Liebe Jesus, mit einem langen Gebet, das in der Formel gipfelt, um in einem Akt vollkommener Liebe zu leben, weihe ich mich als ganz Brandopfer deiner barmherzigen Liebe und bitte dich, mich unablässig zu verzehren, die Ströme unendlicher Zärtlichkeit, die in dir beschlossen sind, in meine Seele überfließen zu lassen, damit ich eine Märtyrerin deiner Liebe werde, oh mein Gott. Also diese Worte, ganz Brandopfer, Märtyrerin der Liebe, die schrecken uns vielleicht ab. Aber wir haben doch gehört, wie Therese uns sagte, worin dieses Opfer an die barmherzige Liebe besteht. Sich in die Arme von Jesus zu werfen und seine unendliche Liebe anzunehmen. Und zwar in dieser Reihenfolge. Sich in die Arme von Jesus zu werfen, das beschreibt bildlich die Selbsthingabe, l'abandon, die Hingabe unserer ganzen Person an Jesus. Und erst diese Hingabe macht uns bereit, die unendliche Liebe von Jesus anzunehmen. Wir sagen ja zu dieser Liebe, accepter l'amour, ja zu dieser Liebe zu sagen. Die große Teresa von Avila sagte, Gott nimmt, was wir ihm geben, aber er gibt sich nicht vollständig hin, solange wir uns ihm nicht vollständig hingegeben haben. Aber im geistlichen Leben geht es nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg. Und diese ganze Hingabe setzt auch voraus, dass wir Jesus gänzlich vertrauen. Und für manche ist es leicht, für andere aber es ist schwieriger, weil sie vielleicht Ereignisse in ihrem Leben erlebt haben, die ihr Grundvertrauen erschüttert haben. Aber gerade diesen Menschen, sagt Therese, oh, wie möchte ich ihnen begreiflich machen, was ich fühle. Das Vertrauen und nichts als das Vertrauen muss uns zur Liebe führen. Und wenn wir noch zögern, sagt sie in einem Brief an Celine, Jesus will unsere Liebe und bettelt darum. Er liefert sich uns sozusagen aus. Nichts will er uns wegnehmen, ohne dass wir es ihm anbieten. Und die kleinste Sache ist in seinen Augen kostbar. Das heißt, wenn wir uns heute noch nicht ganz hingeben können, versuchen wir wenigstens einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und schon das ist kostbar für Jesus. Und er wird uns tragen, er wird uns helfen, uns immer mehr zu öffnen, ihm immer mehr zu vertrauen. Und was uns auf diesem Weg der Hingabe, das heißt auf dem Weg der Heiligkeit eigentlich, was uns hemmen könnte, ist vielleicht die Tatsache, dass wir uns nicht würdig fühlen. Vielleicht sind wir manchmal seit Jahren tief in irgendeiner Sünde verstrickt und kommen alleine nicht heraus. Wir fürchten uns vielleicht vor der Gerechtigkeit Gottes. Aber hören wir, was Therese über diese Gerechtigkeit schreibt. Welch große Freude zu denken, dass Gott gerecht ist. Das heißt, dass er unserer Schwäche Rechnung trägt, dass er um die Gebrechlichkeit unserer Natur genau weiß, Wovor sollte ich mich also fürchten? Und noch kurz vor ihrem Tod, als sie mit letzter Kraft ihr drittes Manuskript beendet, schreibt sie: Ja, ich fühle es. Hätte ich auch alle begehbaren Sünden auf dem Gewissen, ich ginge hin, das Herz von Reue gebrochen, mich in die Arme Jesu zu werfen, denn ich weiß, wie sehr er das verlorene Kind liebt, das zu ihm zurückkehrt. Wir sehen, dass beides wichtig ist, die Reue und das Vertrauen, beides. Und damit man ja nicht denkt, dass sie nur deshalb an die Barmherzigkeit glaubt, weil sie selber nie eine schwere Sünde hatte, sagt sie später zu Mutter Agnes: Sagen Sie deutlich, auch wenn ich alle nur erdenkliche Verbrechen begangen hätte, ich würde immer noch im selben Vertrauen verharren. Ich bliebe mir bewusst, dass diese Unmenge von Beleidigungen einem Wassertropfen gleich wäre, der in einen Glutofen fällt. Und wieder, mit anderen Worten, zeigt sie uns den Weg zu diesem Glutofen der Liebe Gottes. Jesus gefällt es, mir den einzigen Weg zu zeigen, der zu diesem göttlichen Glutofen der Liebe führt. Dieser Weg ist die Hingabe des kleinen Kindes, das ohne Angst in den Armen seines Vaters einschläft. Das heißt, die Hingabe, immer wieder die Hingabe des Kindes. Vorhin sagte Therese noch, man müsse in die Arme des Vaters laufen. Und jetzt sagt sie uns, dass wir sogar darin einschlafen sollen. Das ist wirklich das pure Vertrauen des Kindes in seinem Vater. Und ein Monat vor ihrem Tod, als ihr Körper nur noch aus Schmerzen besteht, erklärt Therese noch einmal, worin es besteht, dieses Kindsein. Vor dem lieben Gott ein kleines Kind zu bleiben, besteht darin, dass man sein Nichts anerkennt, alles vom lieben Gott erwartet, so wie ein kleines Kind alles von einem Vater erwartet. Dass man sich um nichts Sorgen macht, kein Vermögen erwirbt. Ich bin klein geblieben und meine einzige Beschäftigung bestand darin, Blumen zu pflücken. Blumen der Liebe und des Opfers, um sie dem lieben Gott anzubieten zu seiner Freude. Schließlich heißt es, dass man sich nie durch seine Fehler entmutigen lässt. Denn Kinder fallen oft, aber sie sind zu klein, um sich sehr weh zu tun. Aber klein sein bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen. Das wäre Kietismus. Und Therese, die schon ahnte, dass man sie missverstehen könnte, wehrt sich dagegen, dass man ihren kleinen Weg als Alibi nimmt, um sich keine Mühe mehr zu geben. Papst Johannes Paul II. Ging sogar so weit zu sagen, dass das Kleinsein Heroismus verlangt. Therese schreibt: Jesus fordert keine großen Taten, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Das ist alles, was Jesus von uns fordert. Er bedarf unserer Werke nicht, sondern nur unserer Liebe. Ja, das ist die eine Seite. Er bedarf es nicht, die Werke. Aber Therese will doch Jesus ihre Liebe unbedingt beweisen. Sie will Liebe mit Liebe vergelten. Also fragt sie: Da sich die Liebe doch durch Werke beweist, wie soll ein Kind seine Liebe bezeugen? Denn es ist ja zu klein für große Werke. Also hat Therese eine Idee. Sie sagt zu Gott: Ich habe kein anderes Mittel, dir meine Liebe zu beweisen, als Blumen vor deinem Thron zu streuen. Und nun hören wir, was sie mit diesen Blumen meint. Das heißt, ich will mir kein einziges kleines Opfer entgehen lassen. Keinen Blick, kein Wort. Ich will die geringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun. Und wieder haben wir so ein Schlüsselwort von Therese. Die kleinsten Dinge, die unser Leben ausmachen, aus Liebe tun. Und das ist ihr Geheimnis zur Heiligkeit. Nichts anderes machen, nichts Großes, sondern die kleinsten Dinge aus Liebe. Sie schreibt an Celine: Jesus schaut nicht so sehr auf die Größe der Taten, nur auf ihre Schwierigkeiten, als vielmehr auf die Liebe, mit der sie vollbracht werden. Ja, sie versteht, nur auf die Liebe kommt es an. Und in einem ihrer berühmtesten Texte beschreibt Therese, dass es ihr nicht ausreichte, eine Karmelitin zu sein. Sie kennen diesen Text, gell? Sie fühlte in sich alle Berufungen, um Jesus ihre Liebe zu beweisen und um Seelen zu gewinnen, die Jesus ewig lieben würden. Und diese unerfüllten Sehnsüchte empfand Therese als Martyrium. Und die suchten eine Antwort, wie immer in der Heiligen Schrift. Und der Paulus gab ihr die Antwort. Einerseits mit der Aussage, dass die Liebe die vollkommenste Gabe ist, und andererseits mit dem Bild der Kirche als Leib Jesu. Und Paulus erwähnt mehrere Glieder des Leibes, aber über das wichtigste Organ sagt er nichts. Das ist Therese, die entdeckt, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Sie schreibt, ich erkannte, dass die Liebe allein die Glieder der Kirche in Tätigkeit setzt. Und würde die Liebe erlöschen, so würden die Apostel das Evangelium nicht mehr verkünden, die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt, mit einem Wort, dass sie ewig ist. Da rief ich im Übermaß meiner Freude, o Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Und diesen Platz, mein Gott, den hast du mir geschenkt. Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, werde ich die Liebe sein. Und so werde ich alles sein. So wird mein Traum Wirklichkeit werden. Dann merken wir die Kühnheit dieser Aussage. Wenn ich die Liebe bin, dann werde ich alles sein. Das ist Therese, sie macht nie halbe Sachen. Aber die Liebe zu sein, ist für Therese keine Theorie, keine fromme Theorie, sondern sie erweist sich in der Praxis, in diesen kleinsten Handlungen, die unser Leben ausmachen. Und in ihrem dritten Manuskript beschreibt Therese, wie sie diese Liebe in den vielen kleinen Gesten umsetzt, die ein Kloster ausmachen, aber so wie sie auch unser Leben ausmachen. Es lohnt sich, es zu lesen. Sie legt zum Beispiel die Mäntel ihrer Mitschwestern zusammen, ohne dass sie es merken. Oder sie akzeptiert, ein Buch auszuleihen, obwohl sie das Buch gerade liest. Und sie versucht, ihre Schwestern so anzunehmen, wie sie sind. Es gab zum Beispiel eine Mitschwester, die hat eine grobe Art und alles in ihr hat Therese genervt. Aber anstatt ihr aus dem Weg zu gehen, hat Therese sich besonders viel Mühe gegeben mit dieser Schwester, ihr kleinste Dienste erwiesen und sie lieb angelächelt, so sehr, dass diese Schwester dachte, Therese hat sie besonders lieb. Oder beim Wäschewaschen, da hat eine Schwester immer die Wäsche so geklatscht, dass Therese voll bespritzt war. Aber sie hat nicht geschimpft, sondern es geschwiegen und es geopfert. Oder es gab eine alte Schwester, Sœur Saint-Pierre, die hat überall Schmerzen. Man musste sie ganz behutsam ins Refektorium führen. Und zwar schlimm, weil sie immer geschimpft hat, weil alles weh tat. Therese gibt zu, es kostete mich viel, mich für diese kleine Dienstleistung anzubieten. Ich ging jedoch augenblicklich. Und sie gibt sich sehr viel Mühe. Und sie brockt ihr das Brot in ihre Suppe, obwohl die Schwester es nicht darum gebeten hatte. Und sie lächelt sie immer an und damit erobert sie mit der Zeit das Herz dieser alten Schwester. Und Therese stellt fest, ja, ich fühle es. Wenn ich Liebe erweise, so handelt einzig Jesus in mir. Je mehr ich mit ihm vereint bin, desto inniger gebe ich alle meine Schwestern. Denn dann ist es Jesus, der in ihr die Schwestern liebt, also mit Jesus vereint sein. Wir sind im Jahr 1896. Am Ostersonntag dieses Jahres beginnt für Therese eine Nacht des Glaubens. Eine Prüfung, die bis zu ihrem Tod anderthalb Jahre später andauern wird. Seit Januar 1984 ist Therese an der Tuberkulose erkrankt und am 2. April 1996, in der Nacht vom Gründonnerstag auf Karfreitag, hustet sie zum ersten Mal Blut. Und da, wo wir wahrscheinlich panisch reagieren würden, ist Therese, wie sie sagt, von Freude überströmt, weil es für sie das Zeichen ist, dass sie bald bei ihrem geliebten Jesus im Himmel sein wird. Sie schreibt, die Hoffnung, in den Himmel zu gehen, brachte mich außer mir vor Jubel. Ich erfreute mich damals eines so lebendigen, so klaren Glaubens, dass der Gedanke an den Himmel mein ganzes Glück ausmachte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Gottlose gäbe, die keinen Glauben haben. Also am Ostern erlebt sie diese pure Vorfreude auf den Himmel und dann auf einmal ist nichts mehr so, wie das war. Therese schreibt, in den so fröhlichen Tagen der Osterzeit ließ Jesus mich fühlen, dass es tatsächlich Seelen gibt, die den Glauben nicht haben. Er ließ zu, das ist theologisch sehr präzise ausgedrückt, er ließ zu, dass dichteste Finsternisse in meine Seele eindrangen und der mir so süße Gedanke an den Himmel bloß noch ein Anlass zu Kampf und Qual war. Gerne möchte ich es ausdrücken, was ich fühle, aber es erscheint mir unmöglich. Man muss durch diesen dunklen Tunnel gewandert sein, um zu wissen, wie finster der ist. Plötzlich verdichten sich die Nebel um mich her. Sie dringen in meine Seele ein und umhüllen sie. Zu ihrer Schwester, Mutter Agnes, sagt sie, wenn sie wüssten, was für grässliche Gedanken mich verfolgen. Es sind die Überlegungen der schlimmsten Materialisten. Sie drängen sich meinem Geiste auf. Ach, meine liebe Mutter, muss man denn solche Gedanken haben, wenn man den lieben Gott so liebt? Und diese Stimmen in ihr sagen ihr, dass der Tod ihr nicht das geben wird, was sie erhofft, sondern eine noch tiefere Nacht, die Nacht des Nichts. Ja, Therese hat in ihrem Herzen diese dichteste innere Nacht gespürt und das Schreckliche des Atheismus. Sie saß, wie sie sagt, am selben Tisch mit den Atheisten ihrer Zeit. Sie nannte sie ihre Brüder und im Namen all dieser Brüder hat sie Gott angefleht, erbarme dich, unser Herr, denn wir sind arme Sünder. Aber dabei käme sie unerbittlich, um zu glauben. Sie schreibt das Credo mit ihrem Blut auf und sie trägt es zusammen mit ihrem kleinen Evangelium auf ihrem Herzen. Sie bekennt, wenn ich das Glück des Himmels, den ewigen Besitz Gottes besinge, so empfinde ich dabei keinerlei Freude, denn ich besinge einfach, was ich glauben will. Sie schreibt weiter, ich glaube, seit einem Jahr habe ich mehr Glaubensakte gemacht als in meinem ganzen Leben. In der Versuchung eile ich zu meinem Jesus und sage ihm, ich sei bereit, bis zum letzten Blutstropfen dafür Zeugnis abzulegen, dass es einen Himmel gibt. Obwohl mich diese Prüfung jeden fühlbaren Genusses beraubt, vermag ich doch auszurufen, Herr, du überschüttest mich mit Freude durch alles, was du tust. Denn gibt es eine größere Freude, als um deiner Liebe willen zu leiden. Und leiden tut Therese nicht nur seelisch. Die Tuberkulose hat nun ihren gesamten Organismus erfasst. Sie ringt ständig nach Luft, ihr Darm ist ganz entzündet. Ich glaube, wer schon eine Chemotherapie hatte, weiß, welche Qualen es sind. Die 24 Jahre alte Therese ist so abgemagert, dass sie wundgelegen ist. Alles schmerzt. Und damals hat man den Ordensleuten kein Morphium gegeben zur Beruhigung der Schmerzen. Aber Therese opfert ihr Leiden. Das sind die Blumen, die sie nun vor dem Thron Gottes streut. Sie jammert nicht. Sie versucht sogar zu scherzen, um ihre Schwestern zu trösten. Sie schreibt, es hat dem lieben Gott gefallen, meine Seele durch gar vielerlei Prüfungen zu führen. Ich habe viel gelitten, seitdem ich auf Erden bin. Aber wenn ich in meiner Kindheit in Traurigkeit gelitten habe, so leide ich jetzt nicht mehr auf diese Weise, sondern in der Freude und im Frieden. Ich bin wahrhaftig glücklich zu leiden. Oh, wenn die Prüfung, die ich seit einem Jahr erdulde, offen zutage treten würde, wie würde man sich wundern? Denn die Schwestern sind zwar ihre körperlichen Schmerzen, aber von ihrer inneren Naht des Glaubens wissen nur die allerwenigsten. Am 15. August 96 sagt sie, der liebe Gott schenkt mir Mut im Maße meiner Leiden. Ich fühle, dass ich im Augenblick nicht mehr ertragen könnte. Aber ich habe keine Angst, denn wenn sie noch stärker werden, so wird er zugleich auch meinen Mut vermehren. Ein Monat vor ihrem Tod prophezeit Therese, ich fühle, dass meine Sendung beginnt, mein Auftrag. Gott so lieben zu lehren, wie ich ihn liebe, und den Menschen meinen kleinen Weg zu gehen. Wenn der liebe Gott meine Wünsche erfüllt, werde ich meinen Himmel bis zum Ende der Welt auf Erden verbringen. Ja, ich will meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Ich kann mich doch nicht freuen zu genießen. Ich kann mich nicht ausruhen, solange es noch Seelen zu retten gibt. Das ist doch gut für uns, oder? Nun geht das Leben von Therese bald zu Ende. Seit der ersten Blutung sind 1,5 Jahre vergangen. Ihr Todeskampf dauert 2 Tage. Sie ist am Erstinken. Das ist ein schrecklicher Todeskampf. Wir sind am 30. September 1897. Mutter Agnes hat die letzten Augenblicke ihrer kleinen Schwester wie folgt festgehalten. Um 19 Uhr schaut Therese ihr Kreuz an und sagt, oh, ich liebe ihn. Mein Gott, ich liebe dich. Als sie diese Worte ausgesprochen hatte, sank sie plötzlich sanft zurück, den Kopf nach rechts geneigt. Alle Schwestern werden eiligst gerufen, knien sich um das Bett und sind Zeugen der Verzückung der kleinen heiligen Sterbenden. Ihre Augen blickten nach oben, strahlend in Frieden und Freude. Diese Verzückung dauerte ungefähr so lange wie ein Credo. Dann stieß sie ihren letzten Seufzer aus. Nach ihrem Tod blieb ein himmlisches Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie war bezaubernd schön. Und wir haben das Glück, dass die Schwestern von Therese dieses Lächeln festgehalten haben. Haben Sie schon das Foto der verstorbenen Therese gesehen? Dieses Foto ist für mich wie ihr schönstes letztes Manuskript. Sie liegt da in ihrem Schwesterngewand mit einem Blumenkranz auf dem Kopf. Und sie ist so friedlich, so unglaublich schön darauf. Ihr Lächeln ist wirklich himmlisch. Und dieses Lächeln von Therese, das ist ihre letzte Botschaft an uns. Schaut mich an. Es gibt einen Himmel. Es gibt einen Gott. Und dieser Gott liebt euch unendlich und wartet auf euch. Vertraut auf ihn. Glaubt an seine Liebe.
Danke für das schöne Porträt. Das wunderbare Leben und die schöne Beziehung zu Gott wird Ihrem Zitat gerecht. Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Und nach meinem Tod werde ich Rosen vom Himmel regnen lassen. Und auch mit diesem Zitat möchte ich Frau Vatter ganz herzlich bedanken für das Engagement, für einfach dieses wunderbare, schöne Porträt. Und Radio Gloria wünscht Frau Vatter und der ganzen Familie reicher Gottessegen und möge auch die heilige Therese von Lisieux eine treue Fürsprecherin im Himmel für Sie, Frau Vatter, und für die ganze Familie sein. Alles Gute, Gottes Segen und herzlichen Dank.
Sehr gerne und Gottes Segen.
Das war die Sendung mit Frau Vatter Anne-Françoise. Sie sprach über die heilige Therese von Lisieux. Wenn Sie die Sendung noch was nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen. So wünsche ich Ihnen einfach, vielleicht auch auf Ihrem kleinen Weg, wie es die heilige Therese von Lisieux gegangen ist. Alles Gute, reicher Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.